SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Argentinien die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Die Südamerikaner stehen nach einem 2:1-Sieg gegen England im Finale. Gefeierter Held der Argentinier war wieder einmal Superstar Lionel Messi.
Unglaublich, dieser Tag. Einfach unglaublich. Gegen England zu spielen ist immer etwas Besonderes. Und erst recht, wenn es ein WM-Halbfinale ist. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wollten unbedingt gewinnen. Wir wollten die Fans glücklich machen. Und natürlich wollten wir ins Finale.
Und das hat geklappt für den argentinischen Spielmacher. Wie das Spiel abgelaufen ist, fasst jetzt unser WM-Reporter Hendrik Lückhoff zusammen.
Noch lange nach Abpfiff tanzten und feierten die Argentinier auf dem Platz. Die Engländer standen fassungslos daneben, denn England hatte durch das Tor von Gordon geführt, sich danach aber weit zurückgezogen. Wie schon im Achtelfinale gegen Ägypten drehte Argentinien dann ganz spät das Spiel und gewann auf dramatische Art und Weise. Durch den Ausgleich von Fernandes kurz vor Schluss und den Siegtreffer von Lautaro Martinez in der Nachspielzeit. Mit dem am Ende verdienten Sieg spielt Argentinien im Finale gegen Spanien. England muss weiter auf den zweiten Finaleinzug nach 1966 warten, hat aber gegen Frankreich noch die Chance auf Platz 3.
Nach dem Spiel gestern ist schnell Englands Trainer Thomas Tuchel in den Fokus gerückt. Er hatte nach dem englischen Führungstreffer viele Defensivspieler eingewechselt und wollte den Vorsprung wohl über die Zeit bringen.
Wir waren nah dran, am Finale haben geführt. Ich bin in einem total ausgeglichenen Spiel, glaube ich, geführt. Deshalb wir hatten den einen Moment, den du in so einem ausgeglichenen Spiel brauchst, haben den ausgenutzt, sind in Führung. Dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Das war ein kompletter Momentum-Switch eigentlich in die falsche Richtung. Von uns aus gesehen waren einzelne vorne, haben komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Und Tuchel hat auch gesagt, er übernehme die Verantwortung für die Niederlage. Die US-Armee hat eine weitere Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Es ist schon die fünfte Nacht in Folge, in der die USA das Land unter Beschuss nehmen. Einzelheiten von Markus Wolf.
Bei der Offensive handelt es sich um die dritte innerhalb von 24 Stunden. Iranische Medien berichteten jedoch von Einschlägen und Explosionen in mehreren Städten entlang der Küste am Persischen Golf. US-Angaben zufolge soll auch ein unbeladener Öltanker in der Straße von Hormus beschossen und manövrierunfähig gemacht worden sein. Der Iran reagierte offenbar seinerseits mit neuen Angriffen auf die Golfstaaten. Kuwait teilte in der Nacht mit, dass die Luftabwehr gegen iranische Drohnen im Einsatz sei. Auch in Bahrain wurde erneut Luftalarm ausgelöst.
US-Verteidigungsminister Hegseth will künftig die Testosteronwerte von Soldaten überprüfen lassen. Ab einem Alter von 30 Jahren soll der Test Teil der jährlichen Gesundheitsuntersuchung werden, kündigte Hegseth an. Er begründet die Maßnahme damit, der einzelne Kämpfer sei der wichtigste taktische Vorteil der USA. Es sei so wörtlich eine heilige Pflicht, diesen Vorteil zu bewahren. Hegseth hat bereits häufiger das Idealbild eines traditionell männlichen Kämpfers hervorgehoben. Die Kommunen in Baden-Württemberg stehen nach eigenen Angaben vor dem Finanzkollaps und brauchen dringend Hilfe. Der Präsident des Landkreistags Brötel sagte dem SWR, zur Not müsse die Landesregierung aus Grünen und CDU neue Milliardenschulden aufnehmen, um Städte, Gemeinden und Kreise zu retten. Henning Otte aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet.
Der Absturz der Kommunalhaushalte sei beispiellos in der Geschichte Baden-Württembergs, sagte Landrat Brötel von der CDU. Grund dafür seien vor allem die Einbrüche bei der Gewerbesteuer und die steigenden Ausgaben für Soziales und Krankenhäuser. In einer solchen Notlage müsse das Land über seinen Schatten springen und die neuen Möglichkeiten für eine höhere Verschuldung nutzen, forderte der Landkreistagspräsident. Tatsächlich könnte die Landesregierung etwa 2 Milliarden Euro an weiteren Krediten pro Jahr aufnehmen. Aber Grüne und CDU haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, darauf zu verzichten.
Auf Deutschlands Straßen fahren immer mehr neue E-Autos. Das geht aus Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts für das erste Halbjahr hervor. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegen dabei weit vorne. Einzelheiten von Michael Wegmar aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
Bundesweit ist der Anteil an reinen Elektroautos bei den Pkw-Neuzulassungen auf rund ein Viertel gestiegen im ersten halben Jahr. Die meisten E-Neuzulassungen gab es in Rheinland-Pfalz mit knapp 30%, fast ebenso viele in Schleswig-Holstein. Auf Platz 3 liegt Baden-Württemberg mit 28%, ebenfalls noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Zählt man Plug-in-Hybride dazu, ist Baden-Württemberg sogar mit Abstand vorne. Schlusslicht in der Zulassungsstatistik ist Hamburg. Die hohen Spritpreise und die neue Förderprämie des Bundes sind mögliche Erklärungen für den aktuellen Aufschwung der E-Mobilität in Deutschland.
Internationale Forscher haben herausgefunden, dass eine Art Schmerz beim Bezahlen mit Bargeld entsteht. Sie haben untersucht, was im Gehirn und im Entscheidungsverhalten passiert, wenn Menschen Geld ausgeben. Auch die Universität Tübingen war daran beteiligt. Annette Hübsch berichtet.
Die Forscher haben mittels MRT-Aufnahmen Aktivitäten im Gehirn beim Bezahlen mit Bargeld festgestellt. Und zwar in Bereichen, die mit der Verarbeitung von Schmerz zusammenhängen. Zwar kein körperlicher Schmerz, aber ein unangenehmes Gefühl, so die Forscher. Beim digitalen Bezahlen gehe dieses emotionale Warnsignal verloren. Denn wer mit Smartphone, Kreditkarte oder über ein Abo zahlt, erlebe den Verlust des Geldes nicht unmittelbar, so die Ergebnisse der Studie. Das könne die Hemmschwelle beim Geldausgeben senken.
In der Demokratischen Republik Kongo haben Forscher eine neue Affenart entdeckt. Das berichtet das Wissenschaftsmagazin PLOS ONE. Die Art wurde erst jetzt nach genetischen, anatomischen und akustischen Untersuchungen eindeutig als eigenständig erkannt. Der etwa 7 Kilogramm schwere Affe trägt den wissenschaftlichen Namen Colobus congoensis und wird von den Menschen vor Ort Likweli genannt. Auffällig sind sein schwarzes Fell, der lange Schwanz und ein orange-cremefarbener Fleck am Maul und Nase. Die Forscher stufen die neue Art bereits jetzt als gefährdet ein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh sind vereinzelt noch die Reste von Gewittern aus der Nacht unterwegs. Tagsüber kommt dann in vielen Regionen die Sonne raus. Im Laufe des Nachmittags entstehen wieder einzelne Schauer und Gewitter, vor allem in Rheinland-Pfalz und Baden. Die Temperaturen steigen heute auf 26 Grad im Schwarzwald und bis 33 Grad in Rheinhessen und am Mittelrhein.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Das Ahrtal ist bekannt für seinen Wein, auch wenn die Region flächenmäßig eher zu den kleineren Anbaugebieten in Deutschland zählt. Besonders mit seinen erstklassigen Rotweinen hat sich das Ahrtal einen Namen gemacht. Doch seit einer Nacht vor 5 Jahren verbinden viele Menschen auch noch etwas ganz anderes mit dem Ahrtal. Die Flutkatastrophe im Juli 2021. Sie hat das Leben im Tal schlagartig verändert. Auch viele Winzerinnen und Winzer waren davon betroffen. In den Weinkellern schwammen Fässer und Flaschen im Schlamm. Zerstört wurde damals auch das Weingut von Lukas Sermann. Er ist Winzer und Gastronom in Altenahr. Herr Sermann, wie sah es denn nach der Flut vor 5 Jahren in Ihrem Weingut aus?
Leider sehr katastrophal, alles kaputt, aber natürlich auch viel Raum zur Entfaltung danach.
Sie hatten das Weingut gerade erst 2 Jahre vorher, 2019, übernommen. Sie sind die 4. Generation in Ihrer Winzerfamilie. War Ihnen, als Sie diese Zerstörung gesehen haben, sofort klar, dass Sie den Betrieb wieder aufbauen?
Für mich war das klar, wobei ich mir auch in erster Linie nicht darum Gedanken gemacht habe. Es drehte sich erstmal um das Wohl der Familie, dann auch um die Schäden, was ist passiert. Und dann ist man vom Saubermachen direkt in den Wiederaufbau reingerutscht.
Wie lange hat es denn gedauert, bis alles erstmal so weit gereinigt und aufgeräumt war, dass man überhaupt ans Neuaufbauen denken konnte?
Dank wirklich vieler genialer Menschen, helfender Hände von nah und fern, Winzer, Winzerinnen und auch Nicht-Profis, konnten wir 4 Wochen später, 6 Wochen später den Herbst schon wieder reinholen, was natürlich für uns als Winzer sehr wichtig ist. Die letzten Wiederaufbauarbeiten haben wir im April 2025 abgeschlossen.
Was war denn dabei das Herausforderndste an diesem Wiederaufbau?
Das war die Koordination. Es war natürlich auch die Situation, dass man nicht wusste, wie man das bezahlen soll. Wir waren jetzt in dem Fall nicht versichert. Aber auch hier gab es neben dem Zuspruch natürlich auch finanzielle Mittel, sowohl staatlicherseits als auch von privater Seite. Währenddessen haben wir versucht, unseren Verkauf anzukurbeln, was auch ganz gut funktioniert hat. Und so hat es am Ende funktioniert.
Verkauf ankurbeln sprechen Sie schon an. Kurz nach der Flut haben ja viele Menschen den sogenannten Flutwein gekauft, also Flaschen, die aus dem Schlamm gerettet wurden und noch trinkbar waren. Wie war denn die Solidarität Ihrer Kundschaft in diesen Wochen nach der Flut?
Die war ganz unterschiedlich, größtenteils sehr positiv. Einige waren nach wie vor auch in Unwissenheit und fragten, wann sie wieder verkosten kommen können. Der Verkauf von Flutwein war ein ganz toller Akt der Solidarität. Die Weine waren ja noch alle trinkbar. Sie sahen halt entsprechend aus. Und so hat der Kunde am Ende auch etwas davon gehabt, uns zu unterstützen.
Sie haben es gesagt, 2025 sind Sie dann mit dem Wiederaufbau fertig geworden. Was ist jetzt anders auf Ihrem Weingut und auch für Sie und Ihre Familie als zuvor?
So ziemlich alles, um ehrlich zu sein. Die Flut hat viele Steine losgetreten, Chancen aufgetan. Wir haben ein Restaurant eröffnet, das vorher nur, ich sag mal, ein kleineres Ausflugsziel war. Wir haben die Winothek neu aufgebaut, wir haben uns im Keller umgestellt, mitarbeitertechnisch umgestellt. Viele Weinberge sind abgegeben worden in der Zeit von Winzern, die auch gesagt haben, in den letzten 5 Jahren möchte ich jetzt eigentlich nicht am Wiederaufbau auch noch Weinbau mit betreiben. Und so konnten wir deren tollen Weinbergschätze auch noch dazu nehmen.
Lukas Sermann war das. Sein Weingut in Altenahr wurde durch die Flut vor 5 Jahren zerstört. Er hat es gemeinsam mit seiner Familie wieder aufgebaut. Morgen spreche ich in unserer Themenserie dann mit der Betreiberin eines Hotels in Altenahr, wie sie den Wiederaufbau gemeistert hat und wie sie in die Zukunft schaut.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Anfang der Woche war Bundeskanzler Merz in Paris bei Frankreichs Präsident Macron. Schon heute sieht er ihn wieder, denn Macron kommt nach Deutschland. Auf Schloss Benzberg bei Köln treffen sich die beiden, um das deutsch-französische Regierungstreffen morgen in Brühl vorzubereiten. Worüber sie dabei sprechen werden, weiß unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker.
Vor allem das gemeinsame Prestigeprojekt eines Kampfjets der neuesten Generation, kurz FCAS, ist Anfang Juni nach monatelanger Hängepartie wie erwartet gescheitert. Im Élysée-Palast in Paris bemüht man sich deutlich zu machen, dass die deutsch-französischen Beziehungen mehr seien als dieses gescheiterte Kampfflugzeugprojekt. Gerade für die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik will man jetzt neue Zeichen setzen. Der französische Präsident Macron hatte Deutschland im März angeboten, an Übungen der Nuklearstreitkräfte Frankreichs teilzunehmen. Jetzt geht es um Details. Am deutsch-französischen Ministerrat sollen am Freitag in Brühl etwa 10 Minister auf jeder Seite teilnehmen.
Die EU-Innenminister treffen sich ab heute in Dublin. Sie sprechen darüber, wie weit die Mitgliedsländer bei der Umsetzung des neuen EU-Migrations- und Asylpakts sind. Abschiebungen sollen schneller gehen als bisher. Auch an den Außengrenzen wird es Änderungen geben. Aus Dublin berichtet Andreas Meyer-Feist.
Vor gut einem Monat ist das neue gemeinsame europäische Asylsystem in Kraft getreten. Nun soll es um die praktische Umsetzung gehen. Dazu gehören verpflichtende Grenzkontrollen und beschleunigte Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen. Sogenannte Rückkehrzentren sollen auch in Drittstaaten ausgelagert werden. Bisher fehlen aber noch unterschriftsreife Verträge mit Ländern, die dazu bereit wären. Zwischen Deutschland und Frankreich gab es Differenzen, die nun ausgeräumt werden sollen. Bundesinnenminister Dobrindt hatte angeordnet, dass Asylsuchende direkt an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden können. Ein Verfahren, das bei den Nachbarstaaten für Unsicherheit sorgte, auch in Frankreich. Nun wollen beide Länder Druck auf andere EU-Staaten ausüben, damit der neue Asylpakt an den Außengrenzen zügig umgesetzt wird.
Bundesfinanzminister Klingbeil und Bundesjustizministerin Hubich stellen am Mittag einen Plan vor, wie der Bund stärker gegen Steuerbetrüger vorgehen soll. Klingbeil hatte schon zuvor einige Aspekte angekündigt. Wer sich selbst anzeigt, soll zum Beispiel in Zukunft nicht mehr generell eine Straffreiheit erlangen. Vor fast 8 Jahren war in Genua in Italien eine Autobahnbrücke eingestürzt. Seitdem läuft die juristische Aufarbeitung. Nach einem Mammutprozess gegen mehr als 50 Beschuldigte will das zuständige Gericht in Genua heute die Urteile verkünden. Unsere Italien-Korrespondentin Lisa Weiß berichtet.
Es war eines der schlimmsten Brückenunglücke in Italien jemals. 43 Menschen sind gestorben. Und die Frage bleibt, wer trägt die Schuld an diesem Unglück? 57 Angeklagte stehen vor Gericht. Die meisten der Hauptangeklagten haben für die Betreibergesellschaft der Brücke, Autostrade per l'Italia, gearbeitet. Aber auch beispielsweise einem Angestellten des Infrastrukturministeriums droht eine langjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass es der Betreibergesellschaft vor allem darum ging, Profit zu machen und sie daher bei Wartungsarbeiten Geld gespart habe. Das Hauptargument der Verteidiger ist, man habe die Schäden an der Brücke überhaupt nicht bemerken können. Außerdem beklagen sie Verfahrensfehler.
Die Bundeswehr erinnert in einer Gedenkveranstaltung in Ulm am Vormittag an das missglückte Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Die nicht öffentliche Feier findet in der Wilhelmsburg-Kaserne statt. Einzelheiten von Martin Mietschnick.
Erwartet werden mehrere Dutzend Vertreter des öffentlichen Lebens, darunter der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel und der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Schneiderhahn. Gedenkreden gibt es von Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, dem Sohn des hingerichteten Hitler-Attentäters Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und vom Befehlshaber des multinationalen Kommandos Operative Führung, General Kai Rohrschneider. Das Gedenken an das Hitler-Attentat hat in der Bundeswehr einen festen Platz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Gerade hatten wir hier schon einige Meldungen, in denen Ministerinnen und Minister vorkamen. Aber wer ist eigentlich der oder die cleverste in unserer Bundesregierung? Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berthro traut sich ein Urteil in dieser Frage zu, und zwar indem er in den Terminkalender unserer Regierungsmitglieder schaut.
Soll ich statt Terminkalender lieber Logbuch sagen? Sternzeit 2026, Enterprise-Kapitänin und Raumfahrtministerin Doro Beer landet heute in Würzburg und schwebt auch irgendwie über den Dingen, denn sie besucht das Missionskontrollzentrum Ökospace der Julians-Maximilians-Universität. Ich erspare mir und vor allem Ihnen die Details. Wichtig ist doch das große Bild. Die anderen schlagen sich mit sehr irdischen Problemen herum. Klingbeil jagt Euros, Wildberger wartet im Bürokratiesumpf. Dorothee Beer greift nach den Sternen. In Würzburg steuert man modernste Satelliten, forscht, entwickelt die Technik der Zukunft. Eine Nachricht aus dem All dürfte die Ministerin allerdings beunruhigen, denn die Würzburger Space-Experten beobachten zunehmenden Weltraumschrott. Ein US-Institut vermeldete kürzlich, wir werden am Firmament bald mehr Satelliten und Trümmerteile sehen als Sterne. Wir könnten umdenken müssen. Wenn der romantische Blick in den Abendhimmel zur Weltraummüllbeschau wird, könnte uns das am Ende zurück auf den Boden der irdischen Tatsachen führen. Wer bringt den gelben Sack runter, Schatzi? Du oder ich?
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.